Theresa May hat es geschafft. Die EU kommt Großbritannien zumindest so ein bisschen entgegen, was den Brexit-Vertrag angeht. Was diese Meldung von vor ein paar Stunden für die Brexit-Abstimmung heute im Parlament bedeutet, darüber spreche ich gleich mit Marco Lange aus unserer Nachrichtenredaktion. Und wir schauen auf zwei Gerichtsprozesse, die uns heute sicherlich den Tag über beschäftigen werden. Zum einen beginnt der Prozess um den Mord an der 14-jährigen Susanna. Zum anderen klärt der BGH, ob ein Mann Schmerzensgeld bekommt, weil sein dementer Vater unnötig lange am Leben erhalten wurde. Herr Lange, lassen Sie uns aber zuerst nach Großbritannien schauen. Diese Zugeständnisse, die Theresa May da vor ein paar Stunden von der EU bekommen hat, wie sehen die aus und wie weitreichend sind die?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu sagen. Guten Morgen, Mike Herbstreut, wo wir doch eigentlich so gerne Hip Hip Hooray, also endlich Neuigkeiten in Sachen Brexit rufen würden. Aber der Reihe nach, die deutsche Presseagentur bezeichnet das Ganze als Formelkompromiss. Worum geht es? Die Änderungen beziehen sich auf diesen sogenannten Backstop, also diese von den Brexiteers nur mit der Barbecue-Grillzange angefassten Regelung, die sicherstellen soll, dass die Grenze zwischen dem EU-Staat Irland und dem britischen Nordirland offen bleibt. Die Regel soll bleiben, aber daneben wird es, so heißt es jetzt, ein rechtlich verbindliches Instrument geben, das deutlich machen soll, dass das Ganze höchstens eine Übergangslösung ist und dass man sich hier schnellstmöglich einigen wolle. As soon as possible, wenn man das so formulieren will. Theresa May kündigte an, dass es eine Erklärung geben will, außerdem, dass London berechtigt sei, Maßnahmen zu ergreifen, die zum Ende der Backstop-Regelungen führen können, also einseitig dann am Ende, sollte das ganze Verhandeln dann am Ende dann doch nicht zum Ziel führen. It's quite confusing, sagte dazu eben ein BBC-Korrespondent in Brüssel. Ganz schön verwirrend das Ganze also.
Ja, allerdings, verwirrend ist das. Aber kann man dann zusammenfassend vielleicht sagen, so diese richtig wirkliche Game Changer, das ist das jetzt alles gar nicht so sehr?
Ja, Game Changer, wow, nee, das ist es nun wirklich nicht. Aber vielleicht ein Spin, eine Art Dreh der Theresa May, der, wenn man sie so bezeichnen darf, Entfesselungskünstlerin der britischen Politik ein weiteres Mal ermöglicht, ihren Hals zwar nicht aus der notorischen schweren Halskette zu ziehen, die sie auch gestern in Brüssel wieder trug, aber doch politisch noch einmal einen Moment lang zu überleben. Jean-Claude Juncker, der EU-Kommissionspräsident, der halb erschöpft bei der Pressekonferenz neben ihr saß, fasste das Geschehen so zusammen: In politics, sometimes you get a second chance, there will be no third chance. Also noch einmal eine Chance für die Briten, eine weitere werde es nicht geben. Und Juncker schob dann nochmal eine unverhohlene Drohung an die Abgeordneten im Londoner Unterhaus hinterher. Wenn die das jetzt nicht annehmen, dann wird es vielleicht gar keinen Brexit geben. There will be no Brexit at all.
Kann man denn dann auch schon vielleicht so eine Prognose wagen, also wie das britische Parlament dann heute über diesen Vertrag abstimmen wird?
Also das kann man natürlich besser bleiben lassen, da wir überhaupt nicht wissen, wie das jetzt nun auf die sehr zersplitterte Abgeordnetenschaft im Unterhaus so wirkt. Werden die Tories aufhören, ihre eigene Chefin weiter zu grillen? Sicher wird es in den Vormittagsstunden heute dazu Sondierungen etwa unter den Hardlinern geben. Oder wird sich Oppositionsführer Corbyn durchsetzen, der ja schon dazu aufgerufen hat, trotz dieser Annäherung weiterhin gegen das Brexit-Abkommen zu stimmen? Also hier verfolgt jeder seine eigene Agenda und ich würde sagen, also eine Prognose, nein.
Lieber nicht. Großes Thema morgen ist neben dieser Brexit-Deal-Abstimmung auch noch der Prozessbeginn im Mordfall Susanna, die damals 14-Jährige, die wurde vor 10 Monaten vergewaltigt und erwürgt. Angeklagt ist ein 22-jähriger irakischer Asylbewerber, Ali B. Wie sicher ist es denn, dass Ali B. tatsächlich der Täter ist und verurteilt werden wird in diesem Prozess?
Im Juni vergangenen Jahres gab es ein Geständnis, oder um es im Juristendeutsch zu sagen, Ali B. habe sich, Zitat, dahingehend geständig eingelassen, dass er Susanna F. umgebracht habe. Eine Vergewaltigung wurde durch ihn allerdings bestritten, teilte damals der Oberstaatsanwalt Oliver Kuhn mit. Damit ist der 22-jährige Angeklagte aber noch lange nicht rechtskräftig verurteilt. Und bis zu einem Urteil haben auch wir hier von einem Angeklagten oder allenfalls von einem mutmaßlichen Täter zu sprechen. Schließlich wissen wir nicht, was zum Beispiel die Verteidigung während des Verfahrens vorzutragen gedenkt. Also Unschuldsvermutung. Insbesondere auch deshalb, weil dieser Fall ja wie wenig andere politisch instrumentalisiert wurde. Erinnert sei in dem Zusammenhang zum Beispiel an das Verhalten der AfD im Bundestag, einmal ihr zustehende Redezeit dem Gedenken an die tot aufgefundene Susanna zu widmen, zum Missfallen damals des Bundestagspräsidiums und der anderen Fraktionen sowieso. Und diese Instrumentalisierung oder diese Beschäftigung von Politikern mit diesem Fall ist einer der Gründe, warum uns im politischen Nachrichtenjournalismus das Thema auch so stark kümmert, neben der Bestürzung über den eigentlichen Mordfall an sich.
Neben diesem Mordprozess schauen viele Beobachter heute auch nach Karlsruhe an den BGH. Dieses Gericht soll heute klären, ob dem Sohn eines dementen Vaters Schmerzensgeld zusteht, weil dieser Vater unnötig lange am Leben gehalten wurde. Wieso ist das so ein interessanter Fall? Also was könnte der für Auswirkungen haben?
Interessant deshalb, wie ich finde, weil es so an die letzten Fragen geht. Wann geht ein Leben zu Ende und wie? Und es ist auch deshalb sensibel, weil das Arzt-Patienten-Verhältnis dabei so im Mittelpunkt steht. Sie haben den Fall ja schon beschrieben. Konkret wird dem Mediziner vorgeworfen, durch künstliche Ernährung das Leiden seines Patienten knapp 2 Jahre lang sinnlos verlängert zu haben. So argumentiert der Kläger, der 2011 dann verstorbene Mann, der sich zum Schluss weder bewegen noch in irgendeiner Form mitteilen konnte, hatte keine Patientenverfügung verfasst. Sein mutmaßlicher Wille war also in keiner Form feststellbar. Der Sohn macht geltend, der Arzt sei verpflichtet gewesen, das Sterben des Mannes durch Beendigung lebensverlängernder Maßnahmen zuzulassen. Und der Prozess jetzt vor dem obersten Gericht hat eine Vorgeschichte. Das Landgericht München wies die Klage im Januar 2017 erstmal ab. Im Berufungsverfahren sprach das Oberlandesgericht München dem Sohn dann im Dezember 2017 ein Schmerzensgeld in Höhe von 40.000 Euro zu. Der Arzt habe, so wurde argumentiert, seine Aufklärungspflicht verletzt. Schadensersatzansprüche lehnte das Gericht ab und beide Seiten legten gegen dieses letzte Urteil dann Revision ein. Darüber hat der Bundesgerichtshof nun zu befinden. Der Kläger verlangt weiterhin auch Schadensersatz. Der Arzt will eine komplette Abweisung der Klage erreichen, naturgemäß. Und insgesamt geht es dabei übrigens inzwischen um mehr als 150.000 Euro.
Zwei wichtige Gerichtsprozesse und eine wichtige Abstimmung im Brexit-Verfahren. Marco Lange, vielen Dank für die Infos.